Das Jahr 2024 hat angefangen. Die meisten von uns haben sich Vorsätze genommen, wenn in diesem Jahr vielleicht einiges anders machen oder wir würden gerne auch wissen, wie das Jahr wird, was auf uns zukommt. Über all das reden wir heute in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Off the Record Podcast aus dem HDW. Heute zu Gast ist der David Bosshardt, Futurist und Philosoph und Präsident von der Gottlieb und Adele Duttweiler Stiftung. David, herzlich willkommen. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich sage gerne Sachen, die nicht allen gefallen. Ist das eine Provokation oder ist das tatsächlich ganz bewusst so?
Ja, hey Michael, ich weiss nicht mehr, ich weiss, dass ich das gesagt habe, weiss nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ja, das hat natürlich schon mit meinem Background zu tun, dass man will einen aufklärerischen Impuls setzen, etwas zu sagen, wo man das Gefühl hat, dass ich im Moment jetzt angemessen und richtig. Andererseits sicher auch von meiner Person her, ich habe immer eigentlich zum Freidenken geneigt und geniesse jetzt natürlich, ich muss ja nicht mehr das Institut leiten, ich kann da wirklich sagen und machen, was ich will, die unglaubliche Freiheit und das Privileg. Haben mir übrigens am Tag der Wirtschaft einige Leute gesagt, sie finden das toll, dass ich kein Interesse mehr vertreten muss. Und das gibt ja natürlich schon auch eine Kraft, sagen wir manchmal etwas zu sagen, wo die Leute nicht gern hören. In der Regel sagen sie immer, ja, ich habe gern Klartext, aber nicht, dass sie das Gefühl haben, dass es sie selber betrifft.
Ja, ich würde sagen, der Mensch hat ja nicht so gern eigentlich in der Regel, oder? Wenn man Unbequemes oder nicht Schönes direkt anspricht.
Ja, ich glaube, heute mehr denn je. Wir leben sehr stark in stammesmässigen Bubbles rein, haben selbstverstärkende Effekte, wir kuscheln in unserer Bubble rein, tun gern mit den Leuten kommunizieren, die gleicher Meinung sind wie wir. Aber da ist mir einfach immer noch der Nietzsche am klarsten, der gesagt hat, Menschen lieben die Illusionen, aber die Illusionen kommen sie sehr teuer zu stehen. Nur, wenn man ihnen die Wahrheit sagt, dann können sie noch viel teurer kommen. Oder? Also, wenn man die Illusionen bricht und die Wahrheit sagt, dann kann es noch teurer stehen. Ich habe, glaube ich, in der vorletzten Kolumne gesagt, das sieht man etwa in privaten Bescheidungen. Das kann sehr teuer kommen, wenn die Wahrheit rauskommt. Oder auch bei Fehleinstellungen bei Unternehmen, wo man genau weiss, der passt einfach nicht und man gestaltet sich das nicht ein. Und irgendwann kommt es dann halt eben gleich raus und dann gibt es den Eklat. Und kannst auch den Hegel nehmen, wo er immer die Globalperspektive hat von der ganzen Weltgeschichte, die gesagt hat, Geschichte lehrt uns, dass Menschen einfach lernen aus der Geschichte. Und Mini-Learnings ist noch, wenn man es abbricht auf Generationen, auch wenn man Unternehmen anschaut, wir belügen uns selber, wenn wir glauben, die nächste Generation macht alles besser, weil Menschen bleiben Menschen. Und meistens wiederholt man die gleichen Führungsfehler einfach wieder. Und man hat eine Phase gehabt, wo man gesagt hat, gerade auch in der Digitalisierung ist es gut, wenn die 30-Jährigen jetzt im Lead sind. Ich will 30-Jährigen, habe keine Erfahrung, wenig Lebenserfahrung, wenig Berufserfahrung, der geht viel radikaler dran. Wenn ich will radikal etwas ändern, ist das gut. Aber wenn du es vielleicht in der Langfristperspektive anschaust, kann es auch gefährlich sein.
Jetzt hast du dir also zur Aufgabe gemacht, ich sage es mal ab und zu, oder immer mal wieder eben so Sachen anzusprechen, unbequeme Sachen auch anzusprechen. Ist das eine Rolle, wo du sagst, die muss ich inne haben, oder müsste es eigentlich nicht, ich sage es gerade in der Politik oder auch an anderen Orten noch Menschen geben, die das noch viel mehr müssen eigentlich, und das wäre eigentlich ihre Aufgabe?
Ja, das ist eine gute Frage. Der kognitive Philosoph Daniel Dennett hat das einmal untersucht und der hat sich gefragt, gerade wenn er Demokratien analysiert, wie viel Transparenz vertreibt ein Mensch überhaupt? Und da sieht man, das kann man empirisch nachweisen, anfänglich die Wahrheit sagen, Transparenz schaffen, den Leuten alle Informationen geben, hat positive Effekte. Aber wenn du das konsequent entdenkst, wenn die Menschen alle über alles Transparenz haben und alles wissen, ich weiss alles über dich, du weisst alles über mich, dann gibt's keinen Fortschritt mehr. Weil dann kopieren wir uns alle nur noch immer schneller, fangen an verdächtigen. Und der Mensch braucht ja auch, nur schon damit das Leben einigermaßen spannend bleibt, das Apollinische und das Dionysische, das Helle und das Dunkle. Du brauchst auch Geheimnis, nicht nur Licht. Weil das macht ja die Spannung von allem aus. Und, man kann sich mal vorstellen, eben, wir beide wissen alles, wir sind wahrscheinlich harmlos, wissen alles voneinander, oder deine Partnerin weiss
nicht,
alles.
Von dir. Ja, eben. Gäbe es nicht, wenn du alles gut.
Oder, wenn, dann kannst du nicht mehr weiterleben, oder? Oder wie jetzt im Prinzip auch, wenn du sagst, du kannst Gedanken lesen. Mhm. Oder du sitzt jetzt ruhig da, aber ich weiss eigentlich, was du denkst. Weil die Situation halt ist ja gar nicht aus. Also von dort, glaube ich, ist Transparenz ist wichtig, aber auch drum jetzt Diplomatie und Geheimdienst, das sind alles Dunkelkammern, die irgendwie auch existieren. Und in dieser komplexen Welt wirst du Transparenz sowieso nicht anbringen, aber du hast viel mehr Gerüchte, du hast viel mehr den Versuch, auch natürlich mit künstlicher Intelligenz, siehe Social Media, Meinungen zu manipulieren. Und dort ist eigentlich die grosse
Gefahr. Und viel schneller zu verbreiten.
Oder? Ja, und meine Erfahrung ist schon gerade jetzt, in Krisenzeiten, eben, warum hat man einen Charlie Munger oder einen Kissinger immer noch befragt? Oder in Deutschland, lang, bis er dann mit weit über 90 gestorben ist, der Helmut Schmidt, weil der hat Erfahrungen von so vielen Krisen können verarbeiten, dass er auch gewisse Glaubwürdigkeit, wenn er etwas gesagt hat. Und das glaube ich, dass die Leute heute sich mehr überlegen, ja, wem glaube ich denn überhaupt? Und jemand, der mehr Erfahrung hat, wo auch Krisen gemeistert hat und wo ein Leistungsausweis hat, ist einfach glaubwürdiger, wie der irgendein Professor, der etwas sagt, oder irgendein 20-Jähriger, der zwei erfolgreiche Podcasts gemacht hat. Du musst heute Leute haben, die auch Kraft ihrer Erfahrung, ihrem Können, ihrem Wissen, auch so etwas wie Komplexität reduzieren durch das Vertrauen, das sie ausstrahlen. Aber es hängt auch wieder sehr stark vom Menschen ab, wie sie emotional drauf sind. Es gibt sehr gescheite, erfahrene Leute, die arrogante Arschlöcher sind. Und die nimmst du ja dann auch nicht gern wahr. Mhm. Also darum eben ein Mann, der war eine unglaublich ruhige Person, unaufgeregt gewesen. Und der hätte ja einfach alles erzählen über die Geschichte vom Investieren. Und dann nimmst du ernst. Und ich glaube, du suchst heute wieder Leute, die du ernst nimmst in einer Krise.
Ich nehme dich auch ernst und bist da. Jetzt schauen wir mal aufs 24 führen. Wir haben es jetzt angefangen, das 2024. Wenn wir mal schauen, ob du Sachen sagst, die vielleicht ein bisschen unbequemer sind, was auf uns zukommt. Wegen dem bist du auch da. Du bist ja auch in dem Sinne Zukunftsforscher und schaust auch vom Beruf her lang als ehemaliger CEO vom GDI, aber ja auch jetzt noch, immer noch eben in Zukunft. Nimmst du dir eigentlich, wenn es so ein Jahreswechsel ist, persönliche Vorsätze. Also viele machen das und sagen, ja, also es fängt mit kleinen Sachen an, es können aber auch grössere Geschichten sein. Ist das etwas, wo du auch sagst, ja, also Silvester, jetzt noch einmal David, lass ich jetzt die drei Sachen, will ich im nächsten Jahr besser machen?
Nein, ich habe das eigentlich immer lustig gefunden. Eben wenn irgendwie so ab dem Dezember alle Journalisten gekommen sind, was wird im nächsten Jahr anders? Was ist ein Jahr, was ist eine Woche? Das sind sehr willkürliche Einteilungen. Mhm. Und Menschen suchen natürlich, eben, man sucht eine Dekadeneinteilung, man sucht eine Jahrhunderteinteilung, man versucht allenfalls eine Jahreszeit einzuteilen. Und das ist alles sehr künstlich. Und Neujahr hat natürlich auch noch den Druck, das neue Jahr eher von Lebenshilfe, oder dass die Leute sich sagen, ja, im neuen Jahr, ich nehme ein bisschen ab, ich rauche nicht mehr, ich trinke weniger Alkohol, ich mache mehr Sport. Aber erfahrungsgemäß verpufft das ja relativ schnell wieder.
Also, es ist eigentlich eine normale Nacht dazwischen, wie alle anderen Nächte vorher auch und nachher auch, oder? Das ist das, was du ein bisschen sagen willst. Es ist einfach, es ist ein Jahreswechsel, ein Datumswechsel in dem Sinn. Aber sonst ist eigentlich alles, geht es eigentlich normal weiter, oder?
Ja, genau.
Macht es denn überhaupt Sinn, sich so vorzusetzen, aus deiner Sicht?
Ja, wenn man mehr Tiefe geht, wie kann man sagen, Selbstehrlichkeit wäre schon eigentlich nicht schlecht, oder? Dass du so sagst, okay, ich überlege mir einmal, was habe ich bis jetzt gut gemacht, was habe ich weniger gut gemacht, was will ich verändern. Selbstehrlichkeit, das Anfang von einer Besserung. Aber das braucht natürlich auch eine gewisse Disziplin, einen gewissen Willen. Und Selbstbeherrschung ist vielleicht nicht die grösste Tugend in unserer Zeit. Also man gönnt sich dann lieber wieder etwas,
Aber das ist ja eigentlich etwas, was du ständig könntest machen, solltest machen vielleicht auch, dass du ja selber reflektierst, oder? Oder hilft es dann halt einfach, eben, weil die Datumsgrenze kommt oder der Datumssprung, oder, von einem Jahr, dass man sagt, man hat einen äusseren Anlass, das dort zu machen?
Ja, ja, eben, man kann es ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Ich glaube, wenn man nochmal Stufen tiefer geht, man sagt wie immer, junge Menschen brauchen Träume. Also, das finde ich sehr wichtig, oder? Also, wenn du anfängst, eine Lehre, studieren, was auch immer, ja, was will ich erreichen? Welchen Traum habe ich? Will ich einmal reich werden? Will ich eine Familie haben? Will ich ein Unternehmen gründen? Das, glaube ich, ist entscheidend. Weil wir leben ja eigentlich in unserer mittelstandsorientierten Schweiz von den Träumen von der Mittelschicht, die will aufsteigen und dann natürlich auch eine erfolgreiche Mittelschicht zieht wieder die unteren Schichten auch nochmal nach oben. Und das gibt einen positiven Groove. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich bin viel in den USA, in Aspen einmal gewesen, am Ideas Festival im Sommer, wo wirklich die besten Wissenschaftler, die besten und interessantesten Unternehmen zusammengekommen sind. Und dort hat man immer einmal im Jahr die Untersuchung, das Resultat bekannt gegeben, die American Dream. Und du hast gesehen, der Traum ist immer dünner geworden in den letzten Jahren. Also auch die jungen Menschen glauben weniger, dass sie noch können, einen Traum haben für ein besseres Leben. Und das ist gefährlich. Ich glaube, Menschen...
Du musst den Antrieb haben, oder?
Genau, du musst den Antrieb haben, du musst die Energie haben, den Elan Vital, wie es der Bergson gesagt hat. Du musst Lust haben, dein Leben zu gestalten. Und wenn wir Demografie anschauen, sehen wir ja schon, Medianalter in der Schweiz ist zwischen 1970 und heute von 33 Jahren auf 46,5 Jahre aufgegangen, geht gegen 50. Dann hast du automatisch eine Schicht von Menschen, die immer älter wird. Und älter werdende Menschen haben nicht mehr, sollten es auch haben, aber haben nicht mehr Träume, sondern Erinnerungen. Und wenn du nur in einer Welt von Erinnerungen lebst, dann stirbt auch die Hoffnung leicht ab. Oder? Also du gehst nicht Repetition. Und darum glaube ich, alte Menschen brauchen Träume, vielleicht nicht mehr den grossen Lebenstraum, aber den Traum, wenn sie einen Partner verlieren, nicht mehr im Job sind. Was ist dein Lebenstraum? Und für die jungen Menschen finde ich das besonders wichtig, dass sie einen Traum haben.
Traum und Erinnerung, das finde ich jetzt noch spannend. Wann kippt das? Oder das ist wahrscheinlich, das kannst du nicht sagen, oder? Das ist bei jedem Mensch anders, oder? Es gibt wahrscheinlich ältere Leute, die haben sind noch immer noch voller Träume und weniger Erinnerungen. Und dann gibt es wahrscheinlich Jüngere, die bereits schon früh in den Erinnerungen sind und weniger in den Träumen, oder? Wie ist das? Oder?
Ja, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Es ist wahrscheinlich heute sehr flexibel geworden, weil man sagt, du bist so alt, wie du dich fühlst. Oder? Also man tut das entbiologisieren, man tut die Lebensqualität im Vordergrund streichen. Und es ist richtig, oder? Also man sieht, dass Menschen, die, sagen, am Ende 50 bis 70 sind, dass die in der besten Phase sind, oder? Vor allem, wenn du natürlich auch sicherlich auch eine gute Pensionskasse hast, ein bisschen Geld auf der Seite hast.
Wenn du noch gesund bist, natürlich.
Auch noch gesund bist, natürlich, klar. Aber eben, es ist wichtig, zu sehen, dass man sicherlich mit 20, 30, 40, bis man mal sein Plätzchen gefunden hat, was mache ich gern, welchen Beruf will ich wirklich auch noch lange ausüben, dass so Sachen eben schon prägend sind, also Familie, Freunde, Beruf, kann man mir sagen, was man will, alle Studien anschauen, bestätigen, dass das immer noch der Kern ist von allen Menschen. Und von dort her ist der Traum, wo sich eben um Familie, um Beruf, Unternehmertum bewegen tut, finde ich, ist einfach für die Nachhaltigkeit von einer Gesellschaft enorm wichtig, oder? Also, Freude hast du an der Arbeit und gern gehst du arbeiten. Und, nicht zu früh eben schon in die Erinnerungswelt hineingehst. Ich kann dir einfach sagen, auch in meinem Bekanntenkreis habe ich jetzt auch viele Leute, die meisten sind noch aktiv, zwischen 60 und 70. Aber die Leute, die dann nur noch pensioniert sind, dann meinst du, keine neue Geschichten mehr kommen. Das ist schlimm.
Schauen wir schon aufs 23 noch zurück, auf den Jahreswechsel. Machen wir noch mal ganz kurz. Das 23er, wo hinter uns liegt, wie würdest du das bezeichnen? Also, was bleibt dir da auch in Erinnerung?
Ja, man muss es vielleicht eng mit dem 20 bis 22 anschauen, weil eben sicher, wir sind uns alle viel näher gekommen. Eben, wir haben gemerkt, plötzlich ist Kasachstan, Aserbaidschan, China, Saudi-Arabien, Argentinien, sind alles unsere Nachbarn. dann sicher die Lehre, was sehr unangenehm ist für die Wirtschaft, Politics first, und ich kurz angetönt habe am Tag der Wirtschaft. Es wird alles verpolitisiert. Es ist sehr viel mehr wieder Machtpolitik. Eben hängt auch damit zusammen, dass viel mehr jetzt ihre Ansprüche definieren wollen, möglichst andere. Und es gibt viel mehr eben auch wieder Rivalitäten, archaische Gefühle, Ressentiment, alte Geschichten, die wieder vorkommen. Alle die Kriege, die jetzt stattfinden, sind stark historisch belastet. Wer das nicht versteht, wird auch grosse Fehlurteile natürlich machen. Und vielleicht auch sind wir Schweizer natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber für sehr viele sind wir wieder in einem Überlebenskampf um Ressourcen, um Rohstoff aller Art, um Zugang zu Lebensmitteln, was auch immer, Zugang nur schon zu Wasser, wo trinkbar ist und so Sachen. Und dass wir natürlich sehr stark auf der Überholspur gewesen sind, das Gefühl haben, ja, wir müssen es nicht um, wenn wir jetzt die Automobilindustrie nehmen, um Lithium, um Batterien, um Chips und Kobalt und Nickel und so Sachen kümmern, die kommen wir sowieso über. China hat uns gelehrt, du musst wieder vom Ursprung her denken, wenn du die Rohstoffe nicht beherrschst, dann wirst du mitten im Kampf sein. Und das haben wir in den letzten 30 Jahren auch in Europa, wenn wir jetzt Chips anschauen, Batterietechnologie, alles haben wir preisgegeben und denkt, das können wir anders kurzfristig billiger machen. Heute stehen wir im Schielfuss und müssen die Puzzleteile neu zusammenstellen. Also, es wird eine sehr anspruchsvolle Zeit, wo die Regierungen und die Unternehmen, denke ich, mehr denn je herausgefordert werden zu sein, kluge Kompromisse, pragmatisches Handeln können voranzutreiben, weil je mehr wir uns deglobalisieren, desto schwieriger wird natürlich das wirtschaftliche Wachstum sein. Mhm.
Jetzt sind wir schon eigentlich im 24 innen, oder? Haben den Wechsel schon
jetzt gemacht? Ja, ist genau das Gleiche. Ich glaube, ist genau
auf
das Gleiche.
Was können wir uns freuen im 24? Oder auf was allenfalls nicht, aus deiner Sicht?
Ja, freuen. Ich denke, wir haben in der Schweiz immer wieder bewiesen, trotz Unkenruf, eben in den 90er Jahren hat man immer gesagt, eben vom grossen, weiss ich was, Glücksfall zum Sanierungsfall Schweiz. Wir haben es aber immer wieder geschafft, über die längere Frist klug zu sein, leistungsorientiert zu sein, hart zu arbeiten, zu sparen, nicht einfach Geld ausgeben mit der Verzinsung, die wir nicht mehr refinanzieren können. Wir sind da geduldig gewesen. Ich glaube, Geduld ist immer noch eines der wichtigsten Eigenschaften, die man muss haben. Die lange Sicht, kurze Frist können miteinander verbinden. Ich bin für uns extrem zuversichtlich. Es ist vielleicht nicht ganz super moralisch, aber im Vergleich, weißt du, mit Frankreich.
Mit den umliegenden Ländern.
Deutschland, ja. Sind wir natürlich in einer sehr, sehr guten, Phase drin.
Aber wir trotzdem schauen, dass wir so drinnen bleiben, oder? Weil, wenn es rundum ja dann den Ländern weniger geht, gerade Deutschland und so, dann ist das natürlich für uns auch nicht ideal.
Ja, ich denke, das wäre extrem schlecht, wenn wir so würden werden wie die Deutschen. Ich denke, dass dort einfach, einerseits glaube ich, dass die Institutionen immer noch sehr robust sind, aber wenn du permanent an denen bist, und die Deutschen sind ja Weltmeister im Pessimismus, das siehst du auch im Fußball, da kommt so die Untugend am stärksten führen. Und sie haben zwar immer noch viele Hidden Champions, ich glaube, das ist irrsinnig gut, aber die haben leider auch ein bisschen gepennt. Ich bin vor zwei Wochen noch mit dem Professor Hermann Simon auftreten, den kennst du vielleicht noch. Das war der, der alle die Hidden Champions Studien gemacht hat und weltweit auch untersucht, wo sind die besten Firmen über alle Branchen. Und der hat mir gesagt, hatte ich super spannendes Gespräch gehabt, er hat deutsche Unternehmensführer über alle Branchen gefragt, was glaubt ihr, ist Profitmarge im Schnitt bei den deutschen Unternehmen? Und was ist die Realität? Dann hat er gesagt, die Leute leben in Illusionen. Warum? Die glauben, Michael, Profitmarge sei im Schnitt bei 22%. Was ist die Realität? 3,45%. Und er sagt, das kannst du zurückführen, Bad Leadership. Die haben sich eingelullt in ihrem Erfolg und haben ihre Führungssysteme immer weiterentwickelt. In der Schweiz, wie viel ist es, Michael, was meinst du?
Ich weiss nicht, ich hoffe noch bei diesen 20%.
Nein, so viel nicht. So viel nicht. Da wärst du weit über Nestlé und ja, vielleicht Pharmaindustrie. Nein, wir sind bei 8%. Du musst sehen, Detailhandel ist 2,5%.
Ja,
das ist knapp, das sieht natürlich alles. Ja. Aber 8% hat er gesagt, das ist also wirklich gut.
Also solid
wirklich
gut.
Ist das. Ja, sehr solid, ja. Sehr solid.
Das wär also die Deutschen leben auch ein bisschen mehr in Erinnerung und Traum. Das wäre
ja,
also, vorher, oder?
Also ich finde, die sind wirklich unglaublich, was die Leistung betrifft, eben auch die Hidden Champions, die er gebracht hat. Aber die müssen aufpassen, dass sie von der Struktur her nicht zu stark in der Vergangenheit leben. Und wenn die Zahlen haben, da hast du fast, in England ist der Detailhandel auf diesem Niveau. Und der ist jetzt also wirklich von der Marge her, da bist du ein Rasierklingen, oder?
Das ist es auch, ja.
Also, eben dort Deutschland macht mir schon ein bisschen Sorgen, auch mit der Regierung jetzt. Ich glaube auch eben, wenn du weiter schaust bis 2030, die Qualität der Regierungen wird sehr wichtig sein. Auch Frankreich ist, denke ich, viel robuster gewesen, wenn man die neuesten Umfragen anschaut, mit den berühmtesten Politologen, Demoskopen, die dann schon Anzeichen von lauten Land, wenn es so weitergeht, keine Sicherheit mehr mit der Marine Le Pen. Oder auch wenn du Holland anschaust, dann hat die Annick Bertschum gesagt, ja, weißt du, das war gerade am Tag der Wirtschaft gewesen. Was ist los mit den Holländern? Ja, ich kann meine Stimme abgeben, ich kann das nicht wollen. Mhm. Also eben auch dort kann es auf das Mal dann kippen und, ja. Auch dort bin ich für die Schweiz bin ich extrem zuversichtlich und, ich bin froh eben mit der gemischten Wirtschaft, die wir haben, mit KMUs, mit Genossenschaften, mit gelisteten Firmen, mit grossen und kleinen Firmen. Und das Grundvertrauen auch in die Institutionen, glaube ich, ist bei uns trotz allem und trotzdem auch weniger Hemmnisse hat, die Hemmschwellen gesunken sind, auch, sagen wir, nicht mehr sehr höflich miteinander sein. Das System ist doch noch sehr robust.
Kann man auf das aufpassen?
Ja, um Himmels Willen, ja, man muss auf das aufpassen.
Jetzt machst du ja Prognosen und sagst, so könnte es werden oder so wird es aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung etc. Jetzt gibt's ja beispielsweise Mutter aller Wetterfrösche, oder? Wo dann schauen, wie es den Ameisen geht, oder wie dick sie sind, wie dick Beine sind, und dann machen sie eine Wetterprognose, wie es Jahr wird, wie der Winter wird, und dann trifft er sie oder nicht, und dann sagen sie, ja, gut, es ist halt anders gekommen. Wie ist das bei dir? Also, du machst eine Prognose, und dann, ich gehe mal davon aus, du schaust ja schon auch, oder? Trifft die ein? Bin ich noch auf dem Weg? Wie gehst du mit dem um? Also, wenn jetzt etwas nicht so eintrifft, wie du gesagt hast, ärgert dich das denn?
Nein, das ärgert mich nicht. Ich probiere ja mehr Konstellationen zu verstehen und die Puzzleteile immer wieder neu zusammensetzen. Und man kann auch sagen, in der jetzigen Phase, was sind die wichtigsten Puzzleteile? Ich denke, für die Wirtschaft müssen wir einfach aufpassen, wie geht's mit der Energie wichtig. Weil eben auch dort, das habe ich kurz angetönt am Tag der Wirtschaft, jeden Tag eine neue Welt. Wir wissen nicht, wohin das es geht. Oder es kommt immer mehr auch von Investoren, ja, Atomkraftwerke, ohne das geht's nicht. Wo man lang gesagt hat, auch in der Schweiz, ja, auf keinen Fall. Wie viel das da kosten wird, was das für Folgen hat. Aber es ist zumindest eine sichere und erprobte Energie. Mit einem modularen System hat man sicher Chancen. Wie weit das mit Elektroauto weitergeht, wenn man jetzt schaut, Hybrid, Plug-in, Toyota, was dort an Innovationen kommt. Also wir sind mit permanent wandelnden Puzzleteilen konfrontiert. Energie ist sicher eins, Mobilität ist eins. Ich glaube auch die Qualität von der Arbeitsleistung wird wichtig sein. Und gerade auch für KMUs, vor all diesen 7 Punkten, die ich beim letzten Podcast gesagt habe, glaube ich, dass Personalplanung in den Griff bekommen wird A und O sein. Also dort können klug immer über die Leute verfügen, die ich weiss, die brauche ich unbedingt. Wo muss ich rationalisieren? Und wie gesagt, in 10, 15 Jahren, nein, voran, wahrscheinlich schon 5 Jahre, wird auch die ganze Migration anders diskutiert werden wie heute.
Wir haben schon ein paar Mal wir haben schon viel darüber geredet und auch gesagt jetzt und haben es ein bisschen beleuchtet und vielleicht einfach nochmal schnell in ein, zwei Sätze jetzt nochmal im 24 der Platz von der Schweiz. Wo ist der?
Ja, jetzt willst du es genau wissen. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben auch den Vorteil, wir sind für viele nicht wahnsinnig wichtig. Wir bleiben weiterhin attraktiv vom Standort her, auch wenn sich alles relativieren mag. Sicherlich, wenn wir die Entwicklung vom BIP anschauen, das wird nicht mehr sein, wieder irgendwie marginal, 1, irgendetwas, also in dieser Grössenordnung, haushälterisch umgehen mit dem Geld. Und dann habe ich nicht wirklich Angst um uns. Also nein, ich bin extrem positiv.
Etwas, was wir ja auch im letzten Jahr jetzt mit Israel und vor allem mit Ukraine auch schon, die Kriege kommen immer näher oder sind wieder näher an bei uns, also an Mitteleuropa. Ist das etwas, was auch so weitergeht aus deiner Sicht?
Ja, das befürchte ich. Ich meine, die Kriege sind alle leider so angelegt, aber wie sie sich entwickelt haben, dass man nicht davon ausgehen kann, dass die schnell zu Ende gehen. Problem, das wir haben, Menschen gewöhnen sich, wenn sie sie nicht direkt betrifft, relativ schnell daran, dass es ihre Nachbarschaft brutalste Kriege gibt, Zivilbevölkerung abgemetzelt wird, in einem Zustand, der absolut vergleichbar ist mit den Zuständen, die wir mit Hitler hatten. Das sollte uns schon Sorgen machen. Hannah Arendt hat ja von der Banalität des Bösen geredet. Also wie schnell wir uns an solche Zustände gewöhnen, das ist besorgniserregend. Und die Hemmschwellen sinken überall. Man kann es kaum steuern. Und wir können nur sagen, wir müssen schauen, dass wir irgendwie ein Containment haben, dass man trotz allem Diskussionsbereitschaft hat, dass man Lösungsmöglichkeiten, wenn auch nicht befriedigende hat, wo zumindest eben das Ganze ein bisschen abschwächen tun, weil jegliche Form von zusätzlichen Belastungen, wenn wir jetzt nur Palästina, Israel, das kann wieder auf die ganze auf den Tourismus hat das sofort einen Rieseneffekt. Es hat auf verschiedene Wertschöpfungsketten einen Rieseneffekt. Für Israel ist es eine Katastrophe, wenn du dort Start-up-Szenen anschaust. Die sind alle im Krieg, die Männer, oder? Und, eben generell, wir brauchen Wirtschaftswachstum. Ohne Wirtschaftswachstum, können wir viele Sachen nicht mehr finanzieren. Und wir müssen schauen, dass die Kriege sich nicht noch weiter ausbreiten tun. Und wir wissen auch, dass die Amerikaner grösste Mühe haben, intern nochmal durchzubringen, den beiden, dass nur schon die Ukraine nochmal unterstützt wird. Der Putin weiss da, der ist extrem schlau. Der weiss, nur eins, er muss die Destabilisierung von Europa anbringen. Und von dort her, ist auch die Frage, wie weit können wir im Europa, wo ja eigentlich für den Frieden gegründet worden ist, man jetzt heute sieht, ist nicht ganz die richtige Basis. Aber wie können wir überhaupt noch beitragen, dass dort der Krieg nicht noch sehr, sehr lang ist und noch viel hässlicher wird?
Kommen wir zum Schluss von dem Podcast noch einmal zurück in unsere Region. Du hast ja am Tag der Wirtschaft schon ein paar Punkte KMUs weitergeben. Wenn du jetzt hast du noch eine Gelegenheit für das Jahr, jetzt fürs 24 der KMUs, noch mal ein paar Tipps oder ein paar Worte mitzugeben, was wären das für euch? Oder was sind das für euch?
Mein Lieblingswort, das habe ich bei meinem alten Chef, dem Professor Hermann Lübe, gelernt. Ich sage das jetzt, muss man darüber nachdenken, Verblüffungsresistenz. Man soll sich möglichst nicht blöffen lassen, nicht unruhig werden. Je mehr man das Gefühl hat, jetzt habe ich gewisse Sachen nicht mehr im Griff, ruhig bleiben, Denkpausen einschalten, vielleicht weniger Informationen konsumieren, dafür bessere. Weniger Beraterjargon, weniger Hype, mehr schauen, von wem kann ich wirklich lernen. Gute Geschäftspartner, mit denen man kann den Abend lang zusammensitzen, diskutieren, finde ich, ist am wertvollsten. Und mit Leuten zusammen sein, von denen man kann etwas lernen kann und wo man auch Freude hat, wenn man mit denen zusammen ist, ist ein Geschenk.
David, merci vielmals fürs Kommen. Vielleicht ganz am Schluss noch, auf was freust du dich besonders in diesem Jahr? Gibt es so etwas? Also am Tag der Wirtschaft hoffentlich, 24.
Am 21. November.
Was fragst du mich auf den 21. November?
Dick eingetragen, du bist schon wieder dabei. Ich freue mich sehr. Aber gibt es noch andere Sachen, einfach auch nebst dem Tag der Wirtschaft?
Ja gut, ich habe Freude am Leben und Freude, das Wissen, das ich dürfen aneignen, weiterzugehen. Und solange ich das machen kann, mache ich das gerne.
Merci vielmals für den Besuch, David Bossart.
Danke, gern geschehen, Michael.